Herz Quadro, hallo? Wir warten alle noch zusammen, bis Dawn sich eingerichtet hat.
Ich bin jetzt da.
Ja, da freuen wir uns.
Ja, ja, also entschuldige mal. Hallo, Viola, bist du's? Ah ja.
Nee, wir nehmen heute über Telefon auf, natürlich Corona-konform, nenne ich es jetzt mal, hahaha. Und da haben wir rausgefunden, dass wir beide vom Leben schon wieder bedient wurden. Und zwar nicht angenehm. Erzähl bitte, was da hier los ist.
Wir haben ein schönes Paket mit Scheiße gesendet bekommen. Bei mir war einmal gratis Magenverstimmung drin. Und jetzt liege ich flach, ja.
Erzähl genau, bitte, ich möchte bitte den Verlauf, ich möchte alles ganz genau erfahren. Wir haben nämlich kein Thema für diese Folge, deswegen werden wir jetzt körperliche Dinge ausschlachten.
Okay, das ist sehr gut. Also, es ging alles damit los, dass ich am Samstagmorgen extrem früh für meine Verhältnisse aufstehen musste. Das war aber auch früh, weil ich am Abend zuvor relativ spät ins Bett gegangen bin, so gegen 2:30, 3:00. Und dann musste ich am Samstag schon wieder um 9:00 parat stehen für ein Skype-Gespräch.
Und das kannst
du ja gar
nicht,
weil ich nämlich eine Zwischenmiete suche. Das musste so früh passieren, weil diese Frau, mit der ich da geskypt habe, in Neuseeland ist. So. Und dann haben wir geskypt. Ich habe schon gemerkt, okay, das wird eh nix, weil das halt viel zu sehr weit draußen ist. Und zudem hat die mich auch noch vollgelabert bis zum Get-No.
Oh, sowas hasse ich, ja.
Ich weiß, so einfach irgendwie die Sache abklären und dann ist gut. Ja. Ich will nicht deine halbe Lebensgeschichte wissen, so. Naja, genau. So, da war ich schon mal bedient, weil ich einfach richtig müde war den ganzen Tag über. Und alle Sachen, die ich eigentlich vorhatte, nur mit Ach und Krach erledigt bekommen habe, bis gar nicht erledigt bekommen. Dann war ich abends bei Freunden eingeladen, was eigentlich immer eine sehr schöne Sache ist. Nur ich war einfach so schlecht drauf. Dann habe ich mich da, dachte ich aber, nein, ich kann das jetzt auch nicht mehr absagen, ich gehe da jetzt hin.
Scheiße. So.
Und dann war ich da und dann war es auch total nett. Nur irgendwie habe ich das Essen leider nicht vertragen, was gekocht wurde. Das war so ein schottischer Eintopf, sehr deftig, mit so weißen Bohnen püriert und dann war da noch Steckrübe drin, Mohrrübe, Sellerie und
das
dann
gute
gut
heimische Zeug eigentlich, was auch bei uns wächst und niemand
voll
frisst.
Und es war auch total lecker. Ich hatte dann dazu noch so ein alkoholfreies Bier getrunken und halt 2-3 Kippen geraucht. Und ich weiß nicht, also irgendwie konnte mein Magen das an dem Tag nicht ab. Und dann bin ich nach Hause. Ich sah aus, als wäre ich Prego, aber kurz vor
Scheiße.
Der Entbindung. Und dann ging es halt auch los, dass ich so gemerkt habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du irgendwie so Magen-Darm-Probleme hast, dass du deine Darmbewegung spürst. Also ich habe halt richtig gemerkt, wie mein Darm sich bewegt und wie der so Luft zum Ende des Darms transportiert, so dass ich dann immer gemerkt habe, gleich kommt wieder ein 14. Jetzt noch eins. Hallo, ne? So, dann bin ich unter Schmerzen eingeschlafen. Ein Glück bin ich eingeschlafen. Ja, und gestern bin ich dann aufgewacht und dachte, oh Gott, was ist denn mit mir los? Als hätte mir jemand irgendwie im Schlafen einen Knüppel über den Dötz gehauen und dann
Knüppel über den Dötz.
Ne? Und dann, ja, lag ich da und dachte, nee, also heute wird das nichts mit mir. Dann bin ich aber doch noch mal kurz raus, irgendwie so eine Runde spazieren und habe mir dann einen Brezel geholt, weil ich dachte, Brezel ist ja so ähnlich wie Salzstange und Salzstange ist ja gut, wenn man Durchfall hat. So maybe it's a good idea, war's aber nicht.
Oh nein.
Danach ging es mir noch viel schlechter und dann bin ich heute Morgen aufgewacht. Ich habe auch irgendwie von um 5 Uhr abends an bis um 9 Uhr morgens mit kleinen Unterbrechungen durchgepennt. Also ich weiß auch nicht, der Körper brauchte Erholung. Und ja, heute, also geht's magentechnisch besser. Ich habe aber auch noch nicht viel gegessen. Eine kleine Schüssel Porridge und trinke den ganzen Tag so Magen-Darm-Tee. Aber ich fühle mich einfach richtig beschissen so.
Ja, du bist wieder auf kostenloser Diät. Diät vom lieben Gott.
Aber wirklich, richtig. Vom Universum auf Diät gesetzt.
Ja, richtig. Ja? Nee. Das Universum will, dass du wahrscheinlich in eine schnieke Klamotte passt für einen Typen oder sowas.
Ja, das will, dass ich herzeigbar bin, wenn der Lockdown irgendwann mal wieder, wenn die Pandemie vorbei ist.
Ja, und vor allem, weil du jetzt natürlich auch schon in ein gewisses Alter kommst.
Oh, don't get me started, da hab ich auch gleich was. Erstmal ganz kurz, hallo und herzlich willkommen bei Harz Quattro. Ich bin Dawn, die andere wunderbare Stimme ist Viola. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Genau, ich habe da nämlich eine kleine Sache, einen Artikel gefunden, über den ich gerne mit dir reden würde. Und da passte nämlich der Satz, den du gerade gesagt hast, auch hervorragend zu. Also, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gibt mal wieder einen, halt dich fest, du wirst es nicht glauben, einen Sexismus-Skandal am Theater.
Ja, aber da muss ich sagen, da stellen sich doch auch ein paar Frauen an, ne?
Die Weibers, meinst du, die stellen sich an,
ne? Die Weibers stellen sich an, weil man da mal gesagt hat, du bist nur eine Assistentin, die zum Ficken hält. Also komm. Das ist doch, so sprechen halt die Männer unter sich. Das ist klassischer Locker-Room-Talk.
Aber wirklich. Ja, und der sagt ja, hat ja zum Beispiel auch seine, also wir, die Rede ist von der Volksbühne in Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz. Da wurden heftige Anschuldigungen gegen den aktuellen Interimsintendanten Klaus Dörr erhoben, dass der einfach der Hardcore-Sexist ist. Eine super unangenehme Atmosphäre, die wurde auch mit Es ist wie in der Hölle beschrieben. Und da werden junge Mitarbeiterinnen sexuell belästigt und ältere Frauen, also weiß ich nicht, was bei ihm alt ist, Ü30 ist wahrscheinlich alt, wird die Daseinsberechtigung am Theater abgesprochen. Und da gab es dann zum Beispiel eine Schauspielerin von der Volksbühne, die berichtet hat, sie hatte mal so ein Gespräch mit ihm und da meinte er so wohl zu ihr, ja, was machen Frauen über 50 eigentlich am Theater? Was? Und dann hat sie gesagt, wohl so ganz ironisch, ja, weiß ich auch nicht, wahrscheinlich am besten aus dem Fenster springen. Super Antwort, aber ja, also ich habe mir den Artikel in der Taz durchgelesen, ist ein relativ langer Artikel, es ist so krass, was da alles passiert ist und
also ich bin ja ein bisschen natürlich auch froh, dass es passiert, weil ich schon das Gefühl habe, weil dieser MeToo-Skandal damals ist ja bei uns nicht so ganz eingeschlagen. Klar gab es diesen Fall mit Dieter Wedel, aber da wir ja beide auch aus der Theaterszene kommen und beide aus eigener Erfahrung sprechen können, wissen wir, dass gerade an Theatern oder in der Kunstszene Machtmissbrauch weit verbreitet ist. Und dass damals diese Welle die Theater nicht so erreicht hat. Und ich jetzt aber das Gefühl habe, dass es mehr kommt.
Ja, weil ich habe auch das Gefühl, dass einfach das Bewusstsein sich dadurch verändert hat. Und ich glaube, es hat ein bisschen gedauert, auch bei mir. Also ich muss mich da irgendwie auch total anschließen. Aber ich glaube, damit hängt das halt auch zusammen, dass Frauen irgendwie merken, ey, nee, so ein Verhalten ist einfach nicht okay und ich muss mir das einfach nicht mehr gefallen lassen.
Ja, ja, ja. Und das geht's ja auch nicht nur um Frauen. Ich habe es ja an einem Theater, wo ich war, erlebt mit Männern, mit jungen Männern, die von einem Mann oder Männern belästigt wurden. Ähnlich auch, sehr ähnlich zu dem Fall auch jetzt in Berlin von der Volksbühne, auch per Nachrichten, per SMS oder Nachrichten über Messenger oder weiß ich nicht. Und ja, darüber haben wir auch vor ein paar Tagen geredet, weil der Intendant des Karlsruher Theaters, wo ich eben war, der wiederum nicht wegen sexueller Belästigung entlassen wurde, aber wegen falscher Führung, würde ich es jetzt mal nennen, der einen sehr großen Kontrollwahn hat und auch eine ganz unangenehme Atmosphäre geschaffen hat zum Arbeiten. Da habe ich jetzt vor ein paar Tagen erfahren, dass der wahrscheinlich für 1,5 Millionen Ablösung bekommt. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, man ist da im Theater als Schauspielerin angestellt, man kämpft für 50 Euro mehr, für 100 Euro mehr, was habe ich verdient? Ich kann das ganz offen hier sagen, ich habe da netto 1,4 bekommen in meinem zweiten Jahr angestellt sein und meinem vierten oder fünften Berufsjahr, was nichts ist. Und um 50 oder 100 Euro habe ich da manchmal diskutiert und er bekommt eine Ablösung von 1,5 Millionen, wo du dir einfach nur denkst, das ist einfach verquer, diese Welt.
Das ist, ja, man braucht einfach Freunde in der Politik, ne? Dann läuft das. Ja, es ist so traurig.
Oder was halt auch dieses extreme Machtungleichgewicht erklärt und was halt auch so einlädt zu Machtmissbrauch. Und das ist ja in sehr vielen Theatern einfach der Fall.
Ich habe so ein bisschen, also ich hoffe ja, dass da so langsam ein Umdenken stattfindet, weil, also ich mir ist das irgendwie schon so ein bisschen während meines Studiums aufgestoßen, dass ich irgendwie so, weil wir sind ja alle im dritten Jahr in der Produktion mit dem hiesigen Theater in der Stadt, wo wir studiert haben. Und ich fand es damals halt irgendwie schon richtig schwierig, dass das einfach so ein hierarchisches System war. Und ich finde, das widerspricht auch komplett irgendwie
der Kunst, total.
Ja. Genau. Und das war für mich halt auch wirklich einer der Gründe, warum ich damals, nachdem ich fertig war mit dem Studium, nicht gesagt habe, okay, geil, ich will in ein Festengagement, weil das ist ja auch genau das, was einem immer so verkauft wird als das Endziel. So, wenn du mit dem Schauspielstudium fertig bist, dann ist halt das Endziel, dass du ein Festengagement hast, je größer die Stadt, je größer das Haus, desto besser, dann hast du es geschafft, alles andere ist scheißegal. So, alles andere ist nichts wert, so, ne? Und mir ist das halt damals irgendwie schon unangenehm aufgestoßen, weil ich irgendwie gedacht habe, ich finde diese Hierarchie, das widerspricht mir halt einfach als Person sehr. Und ich finde es so, ich freue mich, dass das langsam auch mehr und mehr eben auch in dieser ganzen Szene ankommt, dass da irgendwie eben dieses Bewusstsein langsam für gefunden wird, dass diese Konzentration von Macht auf eine Person einfach nicht mehr tragbar ist. Weil das ist einfach irgendwie wie so ein Feudalherr, der halt einfach über alles, jeden, also vor allem im künstlerischen Bereich, jederzeit auch unter Angabe von nur künstlerischen Differenzen kündigen könnte, wenn er oder sie wollte, so.
Total, total. Ja, es muss sich ganz, bitte red weiter.
Und es gibt ein Theater im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland, das ist das Theaterhaus Jena, das eine kollektive Führung hat. Und ich frage, also zum einen finde ich deren künstlerisches Programm sehr interessant, aber ich frage mich, warum das einfach nicht möglich ist, dass sowas sich weiter verbreitet. Ich glaube, in einem Theater in der Schweiz, ich weiß nicht genau, in welcher Stadt das ist, ob es Bern ist oder so, da gibt es auch so eine Führung, die da sind drei Frauen in der Führungsposition. Aber sowas ist ja auch einfach möglich. Weißt du, es ist ja nicht nur so, dass es so Zukunftsmusik. Nee, dann teilt man halt eben diese Stellen auf. Und dann ist das schon mal was ganz anderes so. Weil dann ist es nicht nur unbedingt in meisten Fällen ja Mann, weil wenn man sich so die Theaterlandschaft anguckt, dann sind es eben meistens Männer, die diese Theaterhäuser führen. Dann ist halt eben die Macht verteilt, auch im besten Fall auf verschiedene Geschlechter. Und dann ist die Repräsentation der Mitarbeitenden höher. Und ich hoffe, dass das in diese Richtung steuert.
Ich kann das ja auch nur, also so, ich hoffe auch, dass es in so eine Richtung steuert. Es ist halt schwierig. Es sind tatsächlich ja auch die meisten Intendantenstellen an Männer vergeben, an sehr, sehr wenige Frauen. Und auch bei den Frauen weiß ich nicht, wie sehr die sowas unterstützen. Weil klar, wenn du mal in so einer Position bist, verdienst du wahnsinnig gutes Geld. und räumst das natürlich nicht gerne freiwillig, so, um da eine neue Art Kunst oder eine neue Art Betrieb zu schaffen. Keine Ahnung. Aber was ich nur sagen kann, auch was du jetzt erzählt hast, dass mir dieses Theatersystem am Stadt- und Staatstheater, im Stadt- und Staatstheaterbetrieb jetzt jegliche Lust auf Arbeiten genommen hat. Weil ich als Schauspielerin quasi das letzte Glied in der Kette bin. Ich darf nicht mitentscheiden, welche Stücke werden gespielt. Ich darf nicht mitentscheiden, welche Rollen ich zu spielen bekomme. Nichts. Gar nichts. Und das macht halt dann auch so ein Gefühl wie, also dann kriege ich einfach keine Lust, kriege ich keine Lust, motiviert zu arbeiten, weil ich denke, die Scheiße geht mich eh nichts an. Und genau das ist halt bei mir damals passiert.
Ja, und das war ja bei dir auch dann teilweise so, dass, also, oder was dich ja auch so sehr mitgenommen hat oder dich so gestört hat, was total verständlich ist, dass du halt irgendwie wie so eine Marionette eingesetzt wurdest. Dann hatten die mal die tolle Idee, dass ihr irgendwie Werbung für die Stücke macht und das irgendwie in Cafés in der Stadt spielt. So. Ja, also was ist das für eine Scheiße?
Ja, sind dann halt natürlich auch, das waren damals vor allem die Leute aus dem Büro, die ich sehr, sehr gerne mag, die halt dann sich kreative Dinge überlegen und das dann cool finden, sowas zu machen. Ich kann das aus deren Denken auch verstehen. Aber letztendlich bin ich diejenige, die dann im Café stehen muss. Und das macht keiner gerne, sind wir ehrlich.
Nee, genau. So. Ja, voll. Und und ich meine, im Endeffekt ist das so traurig, weil man kämpft da so für da irgendwie um so einen Studienplatz zu bekommen, was nicht leicht ist. Dann hat man den und dann, ich meine, und so, dieses Studium ist auch nicht leicht. So, es ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Man ist sehr viel mit sich selber konfrontiert und bla. Und dann hat man eine Stelle und freut sich darüber. Und dann ist es aber, dann wird einem jegliche Lust am Arbeiten genommen. Das ist eigentlich total traurig.
Ja, aber das zeigt auch einfach, dass dieses ganze System wirklich krank ist und auch nichts mehr mit diesem, was du auch vorhin meintest, dass das nicht mehr viel mit Kunst zu tun hat. Oder dann, man kriegt dann irgendwann so einen bitteren Beigeschmack, weil man sich denkt, ja gut, wir spielen hier die Stücke von Freiheit und Liebe und Revolution und frag mich nicht. Und hintenrum ist der größte Abfuck am Ablaufen.
Genau, das ist halt auch diese Doppelmoral, ja, die da immer herrscht, die ich auch so eklig finde. Ja. Und da ist mir eingefallen, wir hatten doch vor einiger Zeit eine Zuschrift von einer Hörerin.
Stimmt, ja.
Die auch Schauspielerin ist. Und da dachte ich, wäre das jetzt vielleicht mal ein ganz guter Moment, das so ein bisschen zu erzählen. Die hatte nämlich erzählt, dass sie an einem Theater eben für eine Produktion war. Und das wurde wohl von dem Leiter des Hauses inszeniert. Und da hat sich dann relativ bald so rausgestellt, dass er sie ganz gut findet. Und sie hat aber eigentlich gleich klargemacht, ich bin in einer Beziehung und ich möchte irgendwie keine sexuellen Anspielungen, die er halt gemacht hat, hören. So, weil wir können irgendwie befreundet sein gerne, aber ich bin in einer Beziehung und es geht hier vor allem natürlich um die Arbeit. Und das hat er aber auch nicht wirklich akzeptiert. Und dann gab es wohl irgendwann den Vorfall, dass sie ein privates Problem hatte, was überhaupt nichts mit dem Theater oder mit diesem Mann zu tun hatte. Und sie das auch nicht mit ihm besprochen hatte. Und er hat das aber irgendwie mitbekommen und war darüber so pikiert, dass er erstmal gesagt hat, dass sie jetzt nicht mehr spielen kann, weil das ja nicht geht, wenn da irgendwie so Unstimmigkeiten herrschen zwischen den beiden, sowas. Wurde dann relativ schnell aufgehoben oder sowas, wo ich mir auch so denke, der kann sich das ja eigentlich nicht leisten, einfach irgendwie eine Schauspielerin aus einem Stück zu nehmen oder so, oder irgendwie ein Stück zu canceln. Gut, vielleicht haben die einfach ein anderes Stück dann irgendwie stattdessen gespielt, kann natürlich auch sein. Aber sie meinte, aber danach, nachdem das eigentlich geklärt wurde, ging es erst richtig krass los. Und sich auch wieder denkt.
Also warte, sie hatte ein privates Problem mit ihm, das habe ich gerade nicht begriffen.
Sie hatte ein privates Problem, was nichts mit ihm zu tun hatte, was nichts mit dem Theater zu tun hatte, was einfach ihr privates Problem war. Und er hat davon aber mitbekommen und war darüber pikiert, dass sie nicht mit ihm darüber gesprochen hat. Ja.
Das ist einfach. Da fällt mir ein, dasselbe ist ja die Woche mit diesem Bildredakteur Julian Reichelt passiert.
Ach, der Gute, ja. Mhm.
Der, bei dem, der, da ist doch auch irgendwas mit Drogen und Sex und frag mich nicht. Also, Drogen und Sex klingt jetzt erstmal nach einer wilden Bildredaktion, möchte ich meinen. Aber da ist doch auch irgendwie Machtmissbrauch und der hat auch irgendwie richtig Dreck am Stecken.
Ich hab's nicht genau, ich hab's nicht so genau verfolgt, muss ich sagen. Ich habe das nur durch Neo Magazin mitbekommen.
Ja.
Aber ich weiß nicht genau, was da los war. Ach, aber
ja, keine Ahnung. Aber ich habe mich totgelacht auch beim Neo Magazin, als Jan Böhmermann das nachgestellt hat.
Ja, voll.
Mit dieser China-Box. Die letzte Folge Neo Magazin. Nee. ZDF-Magazin, ZDF-Magazin, ja, Royal, genau. Es ist jetzt, kann man nur empfehlen. Also wirklich, ich habe Böhmermann, lange Zeit mochte ich ihn nicht mehr, aber zurzeit habe ich wieder so einen Spaß. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe so einen Spaß.
Ja, ich fand die auch richtig, richtig gut, auf jeden Fall.
Oh,
oh Mann, ey. Aber nochmal kurz, vielen Dank jedenfalls fürs Teilen dieser Story. Und ja, da kann man halt einfach nur sagen, Theater müssen anders strukturiert werden, anders organisiert werden, damit sowas einfach nicht mehr vorkommt. Und übrigens, das Geilste an dieser ganzen Sache mit der Volksbühne ist, dass dieser Typ, dieser Klaus Dörr, und das sind ja wirklich viele, viele Vorwürfe, die da gegen ihn erhoben wurden, von so vielen Seiten. Und es gibt da auch Kündigungen nach einem Jahr und bla. Also da sind irgendwie wohl 3 oder 4 Frauen, die er eingestellt hat, haben nach einem Jahr wieder gekündigt und sowas. Und er sagt nur, er weiß nicht, was das soll. Also das stimmt alles von hinten bis vorne nicht. Das ist ja alles Verleugnung und so weiter und so fort. Und er hat sich jetzt einen Anwalt genommen. Und ich denke mir nur so, weiß er, dass er was gemacht hat und bestreitet das? Oder fällt es ihm wirklich nicht auf? Aber das weiß
ich nicht. Das ist eine gute Frage, ne? Bei manchen Männern weiß man ja wirklich nicht so genau, ne? Aber wahrscheinlich, ich vermute, der Anwalt hat ihm halt gesagt, sagen Sie nichts. Und deswegen fährt er die Schiene. Aber ich kann den Gedanken verstehen, weil manche Männer begreifen tatsächlich nicht, dass manche Sachen nicht okay sind.
Eben.
Ach, ist das schön. Ey, das nimmt kein Ende, was wir dieses Jahr, also ich erinnere mich nur an die eine Folge, wo wir über Marilyn Manson, Armie Hammer, der eine Schauspieler, dessen Name ich vergessen habe. Es ist richtig, richtig Kacke am Dampfen schon wieder bei den Männers, ne?
Hier ist richtig was los,
ja,
ne?
Hier ist richtig was los. Bisschen touchy-touchy und schon hast du ein Verfahren am Hals, das geht doch nicht.
Die sollen sie doch nicht so haben.
Nee, diese
Ich soll doch Frau sein.
Ja, die Cancel Culture macht keinen Halt vor uns. Ein Herz für Männer.
Oh, da muss ich noch was erzählen, was mich auch richtig aufgeregt hat. Ich werde jetzt auch keine Namen nennen, aber am 8. März war ja Frauentag aka Feministischer Kampftag, ne? Und da hat jemand, den ich kenne, eine ehemalige Mitbewohnerin und gute Freundin von mir, so einen Post gemacht auf Instagram, wo sie ihren weißen Daddy, ihren weißen Boyfriend und ihr weißes Child so fotografiert hatte und darunter geschrieben hat, hinter jeder starken Frau stehen 3 starke Männer. Vielen lieben Dank an alle Männer in meinem Leben. Wo ich nur so dachte, ey, das ist so eine reaktionäre Scheiße. Ich fand es so kacke.
Ach ja, ich weiß nicht, wenn das für sie so ist. Findest du schlimm?
Ich finde das halt in dem Zusammenhang irgendwie schlimm an dem Tag, weil das ist nun mal Weltfrauentag. Und es ist, ich finde es ja allein schon schwierig, dass es sowas überhaupt noch geben muss.
Den Weltfrauentag.
So. Genau, ja. Genau. Und in Berlin ist es ja so, dass es als einziges Bundesland in Deutschland ist es ja ein
Feiertag.
Feiertag, genau. Und dann habe ich halt auch, und da sind halt auch irgendwie, waren viele Demonstrationen, ich war auch auf einer Demo und sowas. Und ja, also es ist halt irgendwie ein Tag so der Bewusstmachung des feministischen Kampfes, finde ich. Und also nicht nur des feministischen Kampfes, sondern halt eben auch einfach der Ungerechtigkeit. Und ich finde, das ist ein Tag, an dem man im besten Fall darüber reflektiert, dass es da ein großes Ungleichgewicht nach wie vor gibt. Und nicht nur irgendwie auf so Pay-Gap-Ebene, sondern vor allem auch irgendwie auf sexueller Übergriffigkeitsebene, so eine Sachen vor allem.
Ja, ja.
Und in dem Zusammenhang finde ich das einfach wirklich problematisch, weil das irgendwie so das Problem so ein bisschen, weißt du, Typen kriegen immer so viel Aufmerksamkeit. Und wieso muss man an diesem Tag das auch nochmal machen? Das fand ich irgendwie, hat mich persönlich echt gestört, fand ich doof.
Weiß ich nicht, muss ich länger drüber nachdenken. Ich kann deinen Gedanken voll verstehen. Ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, weil ich mir denke, ja, also ich meine, man muss halt auch darüber nachdenken, dass es einfach auch viele Leute gibt, die nicht sich so ein Wissen angeeignet haben, wie wir es haben und vielleicht deswegen viele Dinge auch nicht so sehen. Und deswegen.
Bei dieser Person kann ich dir sagen, die ist in der Presse tätig. Also die ist da auf jeden Fall am Start eigentlich. Aber ja, es ist nicht ganz so schlimm. Ich glaube, das war halt einfach irgendwie auch aus so einer persönlichen Enttäuschung heraus. So, aber ja, irgendwie.
Das ist immer mit den Social Media, was da neu postest, das kriegst hinterrücks zurück.
Nein, die hat noch nicht mal Shitstorm gekriegt.
Das weißt du doch nicht.
Da, ich hab's doch gesehen, da war nix unter der Post.
Ich poste ja wirklich nichts mehr in Social Media. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, da wurde ich ja letztens fast, was auch in so einem künstlerischen Kontext ist. Habe ich das erzählt im Podcast, Dawn? Sag es mir.
Ich glaube nicht.
Okay, also ich war letztens, bin in so einer Gruppe für Sprecher und Schauspielerinnen, ist das, glaube ich, und da hatte ein offensichtlich nicht erfahrener Sprecher ein so Demo von sich gepostet, wie er aus dem kleinen Hobbit vorliest. Und wollte, das war dumm von ihm, er hat halt irgendwie nichts dazu geschrieben, also ob er sich Feedback wünscht oder sowas. Aber auf jeden Fall haben die Sprecher darunter, vor allem Männer, angefangen, irgendwie so assi zu kommentieren. Und einer auf auch so eine überhebliche Art, die mich hardcore triggert, so, ja, bei so einer Textauswahl kann man ja nur scheitern. Und Ulrich Nöten und keine Ahnung, was haben da bereits ihr Bestes gegeben. Da führt allein schon die Textauswahl zum Scheitern. Irgendwie sowas. Und ich fand das so scheiße, weil ich mir denke, warum muss man so jemanden so einen Kommentar pressen, wenn der offensichtlich anfängt, sich für diesen Beruf zu interessieren. Das ist so eine Überheblichkeit, die ich von so vielen Älteren, von der Generation über uns, von dieser Künstlergeneration über uns total gut kenne. Und ich hasse diese Art. Ich hasse sie, weil sie ist für nichts förderlich. Es bringt gar nichts. Wenn du mit solchen Leuten arbeitest, dann machen die dich nieder und danach fühlen sich alle scheiße und es entsteht gar nichts. Und ich kann mit so einer Art überhaupt nicht umgehen. Und ich habe halt dann irgendwie kommentiert, dass ich seine Art zu kritisieren scheiße finde. Dann hat er geschrieben, ja, er kritisiert ja gar nicht, das ist nur eine Meinung und das darf er ja wohl sagen. Und dann habe ich irgendwie geschrieben, ja, aber ich empfinde das irgendwie so ein bisschen verletzend. Dann kam ich, kann das ja empfinden, wie ich möchte. Schlussendlich haben sich alle SchauspielerInnen und SprecherInnen auf seine Seite gestellt, weil er halt irgendwie ein ganz, ganz bekannter Hörbuchsprecher ist und ich wurde so als die gefühlsduselige Kacktante hingestellt. Und
ach nee, das wusste ich nicht, dass der so ein bekannter Sprecher ist.
Ja, ja. Und keiner hatte die Eier. Irgendwie ein, zwei Tage später hatte ich gesehen, dass eine andere Sprecherin meinen Kommentar auch geliked hat. Aber alle haben sich aufgrund, nehme ich jetzt mal an, seines Fames auf seine Seite geschlagen. Und seitdem habe ich auch wieder gedacht, ich werde nie wieder in diesen Gruppen kommentieren. Nie, nie wieder.
Ja, also erstmal dazu, okay, das wirft nochmal ein ganz anderes Licht darauf. Das macht total Sinn. Also das macht total Sinn, dass die sich dann deswegen alle auf die Seite von dem geschlagen haben, weil der bekannt ist. Ja, okay. Oh, und das ist noch peinlicher, ja, das ja. ist noch ärmer.
Ja, ja.
Und ja, aber ich weiß auch, irgendwie denke ich mir auch so diese ganze, so die. Manchmal habe ich auch so den Impuls, Sachen zu irgendwie kommentieren und dann denke ich mir so, was bringt das?
Ja, ich weiß, es triggert mich aber manchmal so hart. Mhm. Jetzt vor ein paar Tagen in derselben Gruppe, da hat ein Sprecher geschrieben, hey, ich bin in Hamburg an dem und dem. Falls irgendwelche SprecherInnen aus Hamburg Lust haben, sich auf einen Tee zu treffen draußen, natürlich Corona-konform, würde ich mich total drüber freuen. Und dann hat
ganz nett.
Ja, und dann hat ein auch sehr, sehr bekannter Synchronsprecher darunter geschrieben, wer trifft sich denn auf einen Tee? So ungefähr, er ist doch ein Mann. Wenn ihn ein Mann einladen würde zum Tee, dann würde er aber Angst bekommen. Das hat der darunter geschrieben. Mein völliger Ernst. Der Typ, der den Post erstellt hat, hat sehr cool reagiert. Aber ich war schon wieder drauf und dran, da was reinzuschreiben, weil ich das nicht ertragen habe. Ich fand das so ekelhaft schon wieder. Und so, also wo ich mir auch denke, das ist halt auch so ein Typ, so ein alter, bekannter Synchronsprecher, der aufgrund sich seines Fames alles rausnehmen kann. Du merkst es richtig. Der macht manchmal Posts in diese Gruppe, wo ich denke, das interessiert doch keine Sau. So ungefähr, der ist auch so ganz krasser Raucher, anscheinend hat auch so eine ganz krasse rauchige Stimme.
Du weißt, das Tonstudio ist super, wenn du dein Feuerzeug verloren hast und dann gibt dir jemand Neues.
Irgendwie so ein Post, was keinen Schwanz interessiert. Und alle Leute liken das und feiern das ab, wo ich mir denke, ihr habt doch alle den Arsch offen.
Arschkriecher. Ja. Mhm. Ja, voll. Oh, aber es ist auch, was du eben gesagt hast, diese Ehrfurcht vor so Texten, vor so großen Werken, finde ich auch richtig schlimm. Und dann eben genau dieses, das passiert so oft. Und ich meine zum Beispiel, ich weiß, ich war ja auch mal für eine Zeit in Karlsruhe und ist eben über diesen Intendanten, über den wir eben gesprochen haben, wenn der auf der Weihnachtsfeier war und der hat sich dann irgendwie zu mir und einem Kollegen gesetzt und hat uns dann so ein bisschen, der hat uns richtig voll gelabert. Und aber ich habe auch nur so, ja, wie, nee, wirklich? So, ne,
ja,
wo ich mir auch
im Nachhinein
denke, ja, so, aber ich meine, aber im Internet ist es ja irgendwie nochmal ein ganz anderer Raum. Also das ist ja nochmal was ganz anderes als irgendwie der direkte Kontakt in der realen Welt. Und ich mir so denke, wieso muss das dann auch bitteschön im Internet so eine Arschkriecherei stattfinden?
Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Die kriegen, also denken die irgendwie, die kriegen dadurch dann durch den, weil sie den kennen, irgendwie einen Job oder was? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich denken die meisten das so. Ne?
Also es ist halt so, dass zum Beispiel bei dieser Gruppe, diese Gruppe hat irgendein Typ erstellt, dem ein großes Tonstudio gehört. Und deswegen biedern sich die Leute da sehr an, weil sie dann hoffen, dass sie irgendwie an diesen Besitzer des Tonstudios rankommen, um Jobs zu bekommen. Und ich muss aber aus dieser Gruppe raus, weil das macht mich fertig. Also das vermiest mir den Beruf auch schon wieder dermaßen.
Ja, und eigentlich bist du da ja sehr zufrieden soweit.
Ja, aber es ist echt ich weiß immer nicht, ob das in anderen Berufen auch so ist. Meine Berufswelt ist ja wirklich nur rein auf diese Leute, diese KünstlerInnen teilweise begrenzt. Und manchmal frage ich mich dann schon, wie läuft das eigentlich im Büro ab? Ist es auch so ähnlich wie bei uns mit so krassen Charakteren? Oder ist es nicht nur ein Klischee, sondern ist es auch die Wahrheit?
Kann ich dir auch natürlich nicht beantworten. Ich krieg's nur so von, also was ich so von befreundeten Personen mitbekomme, die in Büroverhältnissen arbeiten. Also, nee. Also, die konkreten Beispiele, die ich so sehe, kenne, da ist es nicht so. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass das schon auch teilweise schwierig sein kann.
Ja, ja, natürlich. Also Arschlöcher gibt's überall. Aber halt diese Beweihräucherung von Leuten, die eigentlich totale Idioten sind, das geht mir auch so auf den Sack. Das geht mir auch so auf den Sack.
Und vor allem dieses Arschkriechen, weil man sich durch Kontakte irgendwelche Jobs erhofft. Ja. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Problem unserer Branche. Oh.
So, das war jetzt, also wie sind wir überhaupt, wir wollten gar nicht über dieses Thema sprechen.
Na, weil du gesagt hast, dass ich alt bin.
Ja, ich bist eh. Oh, weißt du, was mich diese Woche ein bisschen aufgeregt hat? Aber da bin ich auch dann, ich weiß nicht, ob da wirklich nicht einfach der Neid aus mir spricht. Du kennst ja bestimmt Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, die haben ja diesen Podcast Gemischtes Hack. Ich habe in den noch nie reingehört, aber
ich auch nicht,
es ist ja,
aber gehört natürlich.
Es ist ja der anscheinend größte Podcast Deutschlands, wobei das immer gefühlt über jeden zweiten Podcast gesagt wird. Und
ich dachte, unser Podcast
ja,
ist der größte
in ganz Deutschland. Ich weiß schon. Naja, auf jeden Fall war dieser Tommy Schmidt in irgendeine Talkshow eingeladen und hat dann so da auf dem Sessel gelümmelt und war dann halt auch so. Und dann hat sie so gesagt, ja, und ihr habt ja diesen Podcast, der bekannteste Podcast Deutschlands mit über 1 Million ZuhörerInnen pro Folge. Wie kam es dazu? Und dann war halt nur so, ja,
weiß ich nicht. Wir reden halt einfach nur und das feiern die Leute halt. Das sollte überhaupt nie so groß werden. Ist jetzt halt passiert.
Das hat mich so aggressiv gemacht. Weil ich so einfach nur dachte, ja, und warum? Also ich will gar nicht so da so eine Feminismuskeule schwingen oder so, weil da denke ich mir halt oft so, ja, wenn ihr zwei Frauen wärt, dann sähe es ganz anders aus. Und das macht mich dann manchmal so ein bisschen, da kriege ich manchmal so ein Hate, kann ich nur sagen.
Ja, ja, voll.
Dieses sich für nichts, so das ich habe das so das Gefühl, die müssen sich für nichts anstrengen und kriegen es trotzdem so hingeworfen.
Und haben dann noch nicht mal irgendwie so eine, also gut, das weiß ich natürlich nicht, aber es, von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, kommt es mir nicht so vor, als wenn da auch so eine große Form der Dankbarkeit wäre, sondern eher so ein bisschen, oh ja, ist halt so, ne?
Ist halt passiert, ne? Was soll ich machen? Die Leute lieben mich.
Ich bin ein geiler Typ.
Ja, die Leute lieben mich, die feiern mich, kann ich nichts für. Liegt in meiner Natur.
Dieser Felix Lobrecht ist ja so auch so Comedian und dieser andere, ist, macht der auch noch irgendwas?
Der war anscheinend früher eher so im Hintergrund, hat, glaube ich, eher so als Gagschreiber gearbeitet oder irgendwie Konzepte für Shows erarbeitet oder irgendwie sowas, frag mich nicht. Aber der war da eher im Hintergrund und war wahrscheinlich so ein Buddy von Felix Lobrecht und seitdem ist der halt auch so relativ bekannt. Der kriegt jetzt auch eine eigene Show, natürlich. Kriegt auch eine
Eins. Auf Sat.1?
Und irgendwie, ich glaube sogar im Öffentlich-Rechtlichen oder sowas.
Wirklich?
Ja,
oh, oh, krass.
Ja, ja, natürlich. Natürlich. Ja, ich weiß. Bei mir auch so, ich schreck mich nicht mehr auf. Aber das ist ja auch das, was du mir letztens erzählt hast von dem Vorsprechen, was du hattest am Theater. Mhm. Erzähl das bitte nochmal mit den Bewerbungen, was die Frauen erzählt haben.
Genau, ich hatte ein Vorsprechen und das ist so ein feministisches Kollektiv. Das sind zwei Frauen, die sich zusammengefunden haben. Und genau, ich hatte diese Anzeige oder dieses Gesuch auf einer der gängigen Theaterjobseiten gefunden und habe da halt hingeschrieben und dann hatten wir erst ein Zoom-Gespräch und dann hat denen das gut gefallen und dann wurde ich zum Vorsprechen eingeladen und das hat dann auch funktioniert, worüber ich sehr happy bin. Jedenfalls habe ich dann mit denen halt nochmal kurz telefoniert, weil die halt noch auf der Suche nach einem männlichen Spieler sind. So. Und dann meinten die halt, ja, also gestaltet sich richtig schwierig, weil, und ich meine, die beiden, die sind auch PerformerInnen/SchauspielerInnen, so, die wissen ja, wie das auch ist, dass man einfach so viele Bewerbungen raushaut und wenn man Glück hat, kriegt man dann einen Job. Ich habe teilweise über knapp 200 Bewerbungen pro Saison geschrieben Und ja, so, ne? Wenn ich dann einen Job bekommen habe, habe ich mich sehr darüber gefreut. So, und die haben dann halt erzählt, dass sie halt eben noch auf der Suche sind nach einem männlichen Darsteller, dass aber die meisten Bewerbungen so beschissen sind, dass die meisten Männer sich da keine Mühe geben, das einfach nur so hinrotzen und dass sie da einfach keinen Bock drauf haben. Dass sie sich auch denken, wir können kein feministisches Stück machen, und dann aber so einen Typen dafür engagieren, der einfach sich in keinster Weise mit dem Thema irgendwie auseinandersetzt, aber auch bei dem kleinsten, bei dem ersten Schritt, bei der Bewerbung, sich überhaupt keine Mühe macht und einfach nur so denkt, ich bin ja ein Typ, deswegen muss ich mir keine Mühe machen, so, ne? Und ja. Genau, deswegen mal gucken, wie das gelöst wird. Ja, da wird sich schon wahrscheinlich irgendwann hoffentlich jemand finden, aber ich fand es sehr, sehr interessant, das mal mitzubekommen von dieser Seite, von der besetzenden Seite.
Mhm. Ja, das ist echt krass. Ja, ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Also ich weiß nicht, ich leg mir bald ein paar Hoden auf die Eier.
Ja, leg dir mal ein paar Hoden auf die Eier, weil deine Eier sind wahrscheinlich größer als die der meisten Männer.
Das war aber das schönste Kompliment, was du mir je gemacht hast. Oh, das ging aber runter wie Öl. Oh, herrlich. Ja, ich glaube, ich muss auch immer so ein bisschen manspreaden, weil meine glockigen Eier mir dazwischen hängen. Ne?
Deine Hängehoden.
Ich habe richtige Hängehoden, du. Die kann ich mir über die Schulter werfen, wie nix. Jetzt wollte ich noch einmal ganz kurz, hast du denn das Interview von Meghan und Harry gesehen? Blimey, Harry!
Blimey! Na, ich habe nur so Ausschnitte gesehen, weil irgendwie, ich habe das Ganze nicht gefunden. Ich war da richtig geil drauf.
Ja, das ist auf TV Now, das ist doch auf meinem Lieblingsaccount.
Hi, ich hab's nicht gesehen da. Ich hab's nämlich gleich am 1. Dog, als das am 8.3. habe ich gleich gesucht und da habe ich immer nur so Ausschnitte gesehen.
Ja, ich hab's auch noch nicht geguckt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur viele Artikel gelesen. Hast du eine Meinung darüber?
Ja, ein bisschen. Insofern es mich interessiert, würde ich halt sagen, ich finde es nicht so überraschend, um ehrlich zu sein, dass in einem Königshaus, dass ein Land, ein ehemaliges Imperium beherrscht, was auf Kolonialismus, auf Rassismus, auf Ausbeutung sich gegründet hat, zu Reichtum gekommen ist, dass es in diesem Königshaus Rassismus gibt. Ich finde, das ist jetzt nicht so überraschend.
Ja. Das fand ich jetzt auch nicht. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich von diesem Interview halten soll. Ich finde es halt einerseits, stand in diesem Artikel, dass halt Harry und Meghan jetzt natürlich auch zu einer gewissen Art Marke geworden sind und sich auch auf gewisse Art und Weise selber verkaufen müssen. Sie haben 7 Millionen Dollar für dieses Interview bekommen. Und für mich ist manchmal das schwer zu vollziehen, dieses, okay, wir wollen unsere Ruhe, wir wollen nur noch privat leben. Und dann geht man aber so mit so krassen Dingen an die Öffentlichkeit, was natürlich eine Scheiße los in Gang tritt, ohne Ende. Das finde ich irgendwie interessant. Und dann mag ich auch nicht dieses Darstellerische von wir sind so ursprünglich und sie zeigen anscheinend auch ihr Haus, was dann aber eine richtig krasse Hütte ist und wir sind aber so bescheiden und ursprünglich. Das finde ich manchmal auch irgendwie, geht mir dann auch auf die Nerven, weil es irgendwie auch so realitätsfern ist.
Ja, das ist halt so die Frage, was ist in deren Realität bescheiden, ne?
Ja.
Aber ich frage mich halt, ob dieser Harry einfach da auch so ein bisschen sein Trauma mit seiner Mutter aufarbeitet. Was ich überhaupt nicht verwerflich finde. Weil es geht da ja nicht nur um eben das Königshaus, sondern ja auch vor allem um die Presse. Und ich meine, dass die Mutter aufgrund von der Boulevardpresse von Paparazzi umgekommen ist, das ist ja einfach so.
Ja, absolut, ja.
Und ich glaube, und das war ja auch eine Sache, die er in dem Interview gesagt hat, I had the impression that history is repeating itself.
Ja.
Und ich dagegen so ein Statement zu setzen, das kann ich total verstehen. Ja, okay. Und halt dann auch irgendwie, und ich glaube, so war das, dass da nicht so ein großer Rückhalt war in der Familie und eben halt ja auch einfach rassistische Äußerungen kein großer Support war. Und das irgendwie nochmal einfach offen zu legen, ich kann das schon irgendwie nachvollziehen. Natürlich sind das alles so Ebenen, auch mit zum Beispiel jetzt 7 Millionen Dollar, die können wir uns irgendwie, ja, das ist halt in deren Realität wahrscheinlich irgendwie okay. Für uns ist das so, boah, krass. Und ich frage mich halt auch, inwiefern, also die müssen ja in einer Form in der Öffentlichkeit bleiben, weil anders können die ja gar kein Geld mehr machen.
Ja, richtig. Ja, genau, das ist der springende Punkt, ne? Ja, ja. Mhm. Das heißt, das meine ich mit, sie müssen sich selber irgendwie vermarkten. Und sie bekommen ja kein Geld mehr vom Königshaus. Genau. Und allein, was die an Ausgaben für Personenschutz haben, ist ja schon abartig wahrscheinlich.
Ja, voll.
Und das meine ich, sie müssen sich auf eine gewisse Art und Weise selber vermarkten. Die haben ja auch irgendwelche Verträge jetzt mit Disney geschlossen und keine Ahnung was. Ach ja.
Echt?
Ja, ja.
Wie, um was da zu tun?
Es gibt weißt so ein das? Ganz komisches... einen ganz komischen kurzen Videoausschnitt, den habe ich mal irgendwo gesehen. Da sieht man Harry und Meghan, wie sie irgendwie den Chef von Disney kennenlernen. Und Harry nimmt den dann irgendwie so zur Seite und sagt zu dem irgendwie so, oh, übrigens, meine Frau wäre interessiert oder irgendwie sowas. Das ist so richtig, weiß ich nicht. Auf einer Party irgendwie so Business Talk machen und der Disney...
So muss man es machen.
Ja,
ne?
Und der Disney-Typ ist halt, also, ja, klar. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie da auch als Sprecherin jetzt was macht. Ich weiß nicht, ob als Schauspielerin, keine Ahnung. Aber ja, so läuft es. Ja,
wenn wahrscheinlich sowas,
ja,
ne?
Ja, so was sehr Glattes meinst du, oder was?
Nee, so, also, nee, Sprecherin oder sowas, ja. So synchron, ja. Dann von irgendwelchen... Ja,
ja, genau. Ja, genau, die beiden. Aber da ist was los, ne?
Da ist auf jeden Fall was los. Da ging ein kleiner Erdrutsch war da los auf der verregneten faschistischen Insel.
Ja, und dass man natürlich auch, was Meghan erlebt hat mit diesem Rassismus, dass man da das auch laut aussprechen will, das kann ich auch nachvollziehen auf jeden Fall und sich dagegen wehren will. Ich muss aber, das ist meine persönliche Meinung, mir ist sie irgendwie nicht so sympathisch. Das ist jetzt meine persönliche, aus meiner persönlichen Ecke hier. Irgendwie mag ich die nicht. Ich finde die immer so, ich mochte das auch nicht, ich finde, die will auch immer so glatt wirken. Muss sie vielleicht auch, am Anfang gibt es ja auch diesen, wo sie sagt, wo irgendwie Oprah irgendwie sowas fragt, wie, ja, hast du denn Harry damals auch gegoogelt oder irgendwie sowas? Und dann hat sie doch so gesagt, nö, habe ich nicht gemacht. So, wo wir alle denken, so, oh bitte, also natürlich hast du
also,
den
aber echt,
gegoogelt,
oder?
So. Und das ist dann manchmal so, Hauptsache so unangreifbar wirken, vielleicht muss sie das auch, weil ich, wahrscheinlich ist egal, was sie sagt, würde ihr im Mund rumgedreht werden. Aber ich finde, sie wirkt halt oft so wahnsinnig glatt und das mag ich bei Frauen generell oder bei Menschen wenig, wenn die so wahnsinnig glatt wirken und so, ja, nicht irgendwie anecken wollen.
Naja, also so vom äußeren Erscheinungsbild auf jeden Fall ist das bei ihr, also finde ich auch, da stimme ich dir zu. Ansonsten, naja, irgendwie so anecken tut sie ja einfach. Und ich glaube, die ist auf jeden Fall eine Frau, die eine starke Meinung hat. Und deswegen sich da auch so ein bisschen eben distanziert von diesem ganzen Königshaus. Und ich habe irgendwie so ein Video gesehen von ihr, dass sie, da war sie 12.
Oh, ich kann dieses Video nicht mehr sehen. Weißt du, wie oft mir das schon angeboten wurde? Also dieses Video in meiner Timeline, obwohl ich das einmal geguckt habe, wurde mir so oft angeboten, wo ich auch dachte, jetzt ist mal gut. Bei jeder Scheiße wird dieses Video wieder ausgekramt.
Ja, ja, voll. Und natürlich ist das auch irgendwie so, oh Mann, sie war schon damals so krass. Aber ach, ich habe irgendwie nicht so eine starke Meinung zu der. Ich finde es irgendwie gut, dass sie den Mund aufmacht. Mm. Und aber ich habe jetzt auch nicht so, dass ich so denke, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch diesen Diana-Hype, Lady Di-Hype nie verstanden. Wenn man dem glaubt, wie sie dargestellt wird, dann war die ja einfach der beste Mensch der Welt.
Ja.
Ever. Und ich denke mir irgendwie so, I don't get it. Also
dieser ganze Monarchiekram interessiert mich auch ehrlich gesagt einen feuchten Scheiß.
Yes, same. Auch Kate Middleton und so ist mir auch egal. William, wir sind mir eigentlich alle egal. So.
Ja, also es gibt wirklich keinen Royal, der mich interessiert.
Nee. Und es ist halt auch wirklich überholt, ne?
Ja, also. Ist so over.
Ja.
Na.
Jo, ey, ich habe auch, ich habe ja The Crown geguckt und es war auf eine Art und Weise schon ganz interessant, muss ich sagen, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, da wird halt mal diese Seite gezeigt, dass halt diese so eine, dass es halt auch wirklich eine Last ist, vor allem irgendwie eben für das Staatsoberhaupt, was ja aktuell schon seit einer Weile die Queen ist, Queen Elizabeth, und dass du quasi das Wohl des Staates über dein persönliches Glück und das deiner Angehörigen stellst, das ist, glaube ich, schon echt manchmal nicht leicht.
Ja, aber was hat sie denn noch da mitzureden zum Wohl des Staates? Also damals vielleicht noch mehr, aber
jetzt gar nicht mehr, aber dass sie zum Beispiel, dass irgendwie ihre Schwester nicht den Mann heiraten durfte, den sie eigentlich wollte, weil der schon geschieden war und so.
Ja gut, das geht aber auch nicht. Das führt aber auch zu weit.
Das ist auch.
Das ist
unmoralisch.
Eben.
Ne?
Das ist wie wenn du jetzt nicht mehr Jungfrau wärst.
Das wäre fatal, aber ich bin ja noch nicht verheiratet und demnach natürlich Jungfrau.
Gut.
Ne?
Da fällt mir ein, das finde ich auch sehr interessant, eine Trash-Queen, Georgina Fleur, wird dir mal wieder nichts sagen, weil du mal wieder niemanden kennst.
Habe ich schon mal gehört.
Die sollte auf jeden Fall zu Promis unter Palmen, sollte die dieses Jahr dabei sein. Fängt bald an, ich freue mir ein Loch in Arsch, weil Promis unter Palmen ist großartig.
Noch eins.
Love Island, was zurzeit läuft, ist nämlich wahnsinnig enttäuschend. So richtig langweilige Menschen dabei, nicht gut. Auf jeden Fall, die sollte zu Promis unter Palmen nach Thailand, glaube ich. Und dann haben sie einen Schwangerschaftstest gemacht, anscheinend vorsorglich. Dann kam raus, sie ist schwanger. Das ist natürlich doof, hat sie selber nicht gewusst. Und das Krasse ist, die wohnt in Dubai und in Dubai darf man nicht schwanger sein, wenn man nicht
verheiratet ist. Wenn man eine Frau ist.
Richtig, richtig. Wenn man unverheiratet ist.
Oh, wow.
Und das kommt nochmal zu dieser Dubai. Scheiße. Ja, zu dieser Dubai-Scheiße, zu der wir, wo ich ja auch vor 2 Wochen übrigens war.
Du warst eben, hat dir gut gefallen, ne?
Das ist mein Land, du. Das ist mein Land. Da ist man einfach in Sicherheit. Da fühlt man sich wohl.
Das ist alles wunderschön, ne?
Da fühlt man sich einfach wohl. Naja, auf jeden Fall kann die jetzt auch über Instagram überhaupt nicht darüber berichten anscheinend. Munkelt man, weil sie sonst wirklich Probleme mit Dubai bekommen würde. Also da kann ich doch nur wieder sagen, an alle InfluencerInnen, zieht nach Dubai, wo Menschenrechte noch groß geschrieben werden.
Scheiße, das ist ja echt krass. Ja. Ja, wusste sie das davor? Wahrscheinlich nicht. Ist das nicht die eine, die auch mal bei Germany's Next Topmodel war?
Das ist, da wüsstest du jetzt mehr als ich, aber kann
natürlich
sein.
Okay, gut, dann
sein,
ist das jemand anderes.
Dass ihre Karriere da gestartet ist.
Ah nee, das ist Gina-Lisa Lohfink.
Die meinst du, ja. Nee.
Ja, ja. Nee. Ach, aber wow. Naja, dann würde ich sagen, entweder steht der Umzug an oder Instagram nur noch bis zum Kinn die nächsten Monate. Mhm, ne?
Ja, das ist so krass einfach.
Ja, so. Also das ist, also diese ganze Dubai-Story. Du, ich habe auch noch eine kleine Sache, die ich jetzt zum Schluss nochmal kurz ansprechen wollte. Weil es zum einen ist es ganz schrecklich, aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen amüsant. Kennst du Uwe Boll?
Nee. Who's that?
Das ist ein Regisseur. So. Ein promovierter Mann, ein Mann, der einen Doktor hat in Literaturgeschichte oder Literatur irgendwas, was weiß ich, ist auch egal. Jedenfalls wurde der mehrfach von KritikerInnen zum schlechtesten Regisseur aller Zeiten gekürt. So. Und der hat auch schon mal angekündigt, dass er sich jetzt gänzlich aus dem vom Filmemachen zurückzieht und so weiter und so fort. Alle haben sich schon gefreut. So, jetzt ist ihm aber eine ganz tolle Idee gekommen, und zwar, dass er doch den Anschlag von Hanau verfilmen möchte.
Oh nein.
Und er hat es schon getan.
Was?
Die Dreharbeiten sind schon durch. Es ist gerade alles in der Postproduktion.
Hör doch auf, du verarschst mich doch.
Ich dachte auch, als ich das gelesen habe, es kann doch nicht wahr sein.
Da habe ich nichts zu sagen. Da möchte ich mich nicht so äußern.
Ja, und natürlich hat jetzt die Stadt Hanau und vor allem auch die Hinterbliebenen der Opfer erstmal mit einem offenen Brief darauf reagiert und einfach darum gebeten, dass das eingestellt wird, die Produktion, und dass das nicht veröffentlicht wird. Und
wo hat der
doch
denn Gelder herbekommen? Frag ich mich.
Aber das steht ich hatte mir von was durchgelesen, durch Rückstellungsverträge, aber auch durch irgendwie so private Förderer und dann noch irgendwie so eine andere Einnahmequelle steht im Internet. Und ja, also vor allem die Hinterbliebenen sagen natürlich, wir möchten das nicht. Hör auf mit der Scheiße, und drohen halt auch mit Klage, mit einer Unterlassungsklage. Und sein Argument ist natürlich, ja, das hat nur gezeigt, wie krass der Rassismus und diese sich weiter verbreitenden Verschwörungstheorien, was das für ein Ausmaß angenommen hat. Und ich meine, das ist ja auch richtig, aber du kannst trotzdem nicht so ein Ereignis, wo einfach die Wunden noch irgendwie überhaupt nicht verheilt sind, nehmen, ohne mit den Hinterbliebenen zu reden darüber und dann einfach das zu verfilmen.
Have
das ist so daneben.
Fucking respect, Alter.
Aber echt, das ist so eklig. Naja, genau, das wollte ich zum Ende nochmal droppen.
Ich wollte mir jetzt was zu essen holen, jetzt ist mir ganz anders. Planst du denn noch was zu essen heute oder ist bei dir vorbei?
Ich habe so einen Pot mit Porridge mir gekocht und davon habe ich die Hälfte gegessen. Ich glaube, ich esse den Rest noch. Toll, ne?
Da wünsche ich guten Appetit. Wir Grüße an deinen Darm. Und in diesem Sinne, liebe Leute, das war's von uns.
Ach nee, Viola, wir müssen noch jemanden grüßen.
Ach du Scheiße, oh Mensch, fuck. Fuck.
Warte, ich hab hier.
Gut.
Einen Augenblick. So. Okay, es geht los. Nein, warte, jetzt geht's los.
Stopp.
Caroline Delka, hallo! Liebe Grüße!
Liebe Grüße! Und das war's von uns. Gut Stich.
Jetzt war's das wirklich. Hi!
Ja,
dann wünsche ich guten Appetit und wir sehen uns in 2 Wochen.
Genau.
Hören uns.
Tschüssle.
Tschüss.